Halleluja, lobe Gott in seinem Heiligtum, lobe ihn in der Feste seiner Macht, lobe ihn für seine Taten, lobe ihn, lobe ihn in seiner großen Herrlichkeit. Alles, was Sodom hat, lobe den Herrn. Halleluja. Alles, was Sodom hat, lobe den Herrn. Halleluja. Lobe ihn mit Posaunen, lobet ihn, lobet ihn mit Psalter und mit Harfen, lobet ihn mit Pauken und mit Reigen, lobet ihn mit Saiten und mit Pfeifen. Alles, was Sodom hat, lobe den Herrn. Halleluja. Alles, was Sodom hat, lobe den Herrn. Halleluja. Halleluja. Lobet Gott in seinem Heiligtum, lobet ihn in der Feste seiner Macht, lobet ihn mit hellen Zimbeln, lobet ihn, lobet ihn mit wohlklingenden Zimbeln. Alles, was Sodom hat, lobe den Herrn. Halleluja. Alles, was Sodom hat, lobe den Herrn. Halleluja.
Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir da sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich genieße gerade das Wetter. Tabea und ich waren gestern in Ichtershausen. Ich vermute das Wetter hier auch so. Ich hab meine Frau nicht gefragt. Herrlichstes Aprilwetter. Also wir hatten Hagel, wir hatten strahlenden Sonnenschein, dass du im T-Shirt draußen rumlaufen konntest gestern. Und wir hatten Regen, dass du dachtest, jetzt geht's aber los hier. Also wie gesagt, wunderbarstes Aprilwetter. Und es passt so, finde ich, gerade in diese Passionswoche wunderbar rein. Weil Passionswoche, wenn man den Text nachfühlt, das ist so wechselhaft. Ja, so zwischen dem Himmel hoch jauchzend bis zur totalen Frustration ist da alles dabei. Und deswegen finde ich das toll, wenn das Wetter so mitmacht und das widerspiegelt. Neben dem, dass es faszinierend ist, das zu erleben. Jetzt gerade eben war es bewölkt, jetzt kommt wieder die Sonne raus. Herrlich, ich bin begeistert. Und das spiegelt auch der heutige Gottesdienst und der Wochenspruch wieder. Ja, da heißt es für diese heute beginnende Woche, der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Darum soll es heute gehen. Ja, ewiges Leben. Jesus rettet, ist das Thema vom Predigttext. Und das eben in dieser Zeit, ja, in diesem Gefühlschaos, das zumindest die Jünger und die Leute um Jesus rum auf jeden Fall in dieser Zeit erlebt haben. So wollen wir diesen Gottesdienst feiern, im Namen Gottes des Vaters, der uns liebt, im Namen des Sohnes, ja, der uns erlöst, der uns rettet und im Namen des Heiligen Geistes, der uns verbindet. Amen. Jesus Christus, ich danke dir jetzt für den Morgen, ich danke dir für, ja, dass du mitten unter uns bist, so wie du es zugesagt hast, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können, aber dass du es bist, der zu uns reden, der unsere Herzen berühren will. Und so mach du unsere Herzen, unsere Gedanken auch offen für die Lieder, für das gemeinsame Beten, für das Reinhören in dein Wort und stärk du uns für die kommenden Tage, für die kommende Woche und hilf du uns, dass wir erkennen und uns Dinge bewusst werden oder neu bewusst werden, gerade in diesen Tagen, was dir am Herzen liegt. Amen.
Seh den König kommen, mächtig und in Herrlichkeit. Die Erde bebt. Ich sing ihm deine Gnade, uns von aller Schuld befreit. Und jeder singt. Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Ich seh eine Gemeinde, die in mir der Welt bezeugt, und für ihn lebt. Ich seh eine Verheckung, wenn wir ernsthaft um sie flehen. Es kann geschehen, es kann geschehen. Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Heil mein Herz und mach es rein. Lass Verborgenes für dich sichtbar sein. Zeig mir wie ein Lieber, wie du mich liebst. Lass mich fühlen, was dein Herz bricht. Ich will leben, Herr, ganz in deinem Licht, bis ich dann zu dir heimgehe in die Ewigkeit. Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Hosanna in der Höhe. Hosanna in der Höhe.
Es ist schon ein paar Jahre her, da hatten wir einen Hauskreis und einer der Leute, die bei der regelmäßig im Hauskreis waren, der war Stadtgärtner. In so einem Städtchen, so ja, ein bisschen größer wie Heringen, also nicht so übermäßig, aber der war verantwortlich eben für alles, was da für die Gestaltung der Blumenbeete, Landschaftsgestaltung, was da wo für ein Busch hingepflanzt wird und so weiter, was da eben so zu tun war. Der hat immer voller Begeisterung dann mal erzählt, jetzt haben wir im Frühjahr neue Beete gestaltet, dann haben wir Blümchen gepflanzt, was man halt, mich durfte er da nicht fragen, was beim Flühe, wahrscheinlich Veilchen oder sowas. Auf jeden Fall, dann pflanzt man die Beete und damit jeder was zu schauen, eine Freude hat, der da vorbeigeht oder vorbeifährt. Na, er hat erzählt, immer mal wieder hat er das erzählt, aber du fährst dann ein paar Tage später an dem Beet vorbei und dann je nach Rücksichtnahme der Diebe fehlen ein paar Pflänzchen und ist wieder schön glatt gestrichen. Wenn es dumm läuft, läufst du an der Kraterlandschaft vorbei. Weil einfach Leute sagen, ah, das ist ein schönes Blümchen, das wird sich bei mir daheim im Garten aber auch gut machen. Und dann fehlt da was. Ja, und da kann dir die Freude dann am Pflanzen schon mal vergehen, wenn du sagst, warum mache ich das eigentlich? Ich will, dass alle eine Freude haben und so weiter. Und dann meinen Leute, sie dürfen sich da bedienen. Als Jesus in Jerusalem eingezogen war, muss es den Stadtgärtnern und den Bauhofmitarbeitern von Jerusalem ähnlich gegangen sein. Ja, also Jesus kam ja da über von Bethanien über den Ölberg auf einem Esel geritten, und wenn du vom Ölberg nach Jerusalem rein willst, dann musst du durch den Garten Gethsemane. Und da sammelt sich so langsam die Menge und es ist eine Begeisterung da, und dann irgendwann kommen sie auf die Idee, Menschenskinder, das ist doch der Messias, der kann doch nicht hier über den staubigen Weg gehen, also geht ja nicht, der reitet ja auf dem Esel, aber der wird ja dreckig, und als er von da reißen sich die Ersten ihre Kleider vom Leib, also die Oberkleider, und wer es nicht konnte, der geht eben zum nächsten Ölbaum, zur nächsten Palme oder sonst irgendwas, deswegen heißt das Ding heute Palmsonntag, und reißt da irgendwas ab und legt es auf die Straße. Was glaubt ihr, wie die Bäume da ausgesehen haben? Ja, nächsten Tag war Großeinsatz für den Bauhof von Jerusalem. Da mussten nämlich den ganzen Krempel wieder aufräumen. Damit, und das alles aus einer Begeisterung heraus, eine Wahnsinnsbegeisterung. Und die Masse, das spricht sich rum, beziehungsweise viele sind sich bewusst, Menschenskinder, das ist der Messias, das ist der lange erwartete, und es drückt sich dann auch aus in Sprechchören und so weiter, Hosanna Tohoi David. Ja, und das jetzt im Chor und so weiter wie im Fußballstadion, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Dazwischen Jubelrufe, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn, und vermutlich auch noch alles mögliche andere. Und es vermischt sich so Jubel mit dem Bewusstsein, wir brauchen die helfende Hand des Messias. Hab Erbarmen mit uns. Ja, also es ist kein Halleluja, es ist ein Hosianna, ein Hab Erbarmen mit uns. Befreie uns. Natürlich, wovon? Von der Fremdherrschaft. Jerusalem bzw. Israel war ja so ein, das war ja so ein Durchgangsgebiet. Ja? Wenn man sich das auf der Karte anguckt, wer vom Norden irgendwie die Ägypter angreifen will, muss durch Israel durch. Wenn die Ägypter hoch wollen zu den Syrern, müssen sie durch Israel durch. Wenn die Babylonier rüber wollen, irgendwie Ägypten, müssen sie auch da durch, weil dazwischen oben und unten sind Gebirge, da kommst du schlecht drüber, also durch. Das heißt, die Israeliten, wenn die einen weg waren, kamen die nächsten, die waren ja immer irgendwie unter Fremdherrschaft, also einige Zeit zumindest nach Salomo war das völlig, völlig normal, dass irgendjemand sie immer erobert hat. Also befreie uns du von der fremden Herrschaft. Hier waren jetzt halt gerade zufällig die Römer im Weg. Ja, ein paar Jahre vorher waren es die Griechen. Und Jesus befeuert es im Vorfeld ja auch. Er zitiert selber die Bibel, Sacharja 9, sagt den Menschen auf dem Berg Zion, euer König kommt. Also das sagt er ganz bewusst, als er die Jünger losschickt, um da den Esel zu besorgen. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern auf dem Esel und auf dem Füllen einer Eselin. Und die Tora-Hörer von damals, ja, während die Synagoge in den Tempel gegangen ist, die kannten solche Verse. Und daher auch diese massenhafte Begeisterung, diese Hysterie. Endlich ist er da, endlich passiert was, endlich kommt Befreiung. Und dann passiert 5 Tage nichts. Also nicht öffentlich, ja, wenn man die Geschichten dann anschaut, was in Jerusalem wirklich passiert, das meiste macht Jesus da mit seinen Jüngern. Es passiert dann nicht allzu viel öffentlich, ein paar Dinge schon. Und dann kommt Enttäuschung. Ja, also fünf von dieser Begeisterung, dieser Massen, ja, ich möchte es falls als Hysterie bezeichnen, beim Einzug von Jerusalem 5 Tage später kommt eine andere Massenhysterie. Ja, und dann war es rum. Also erstmal. Enttäuschung. Ja, jetzt ist er endlich da. Endlich kommt der Messias, der unsere Probleme hier löst. Das war das Denken. Uns befreit und alles wird gut. Also im Besten wird alles wie in der guten alten Zeit, zum Beispiel wie damals David. Ja, so sehen wir ja Menschen, wir verklären die Zeit und damals beim David, da war ja alles tun. Die guten alten Zeiten wollen wir gerne wieder haben, die es nie gegeben hat. Ja, und dann kommt aber eben automatisch, dass Menschen sich abwenden und enttäuschen und enttäuscht sind. Und jetzt hier im Bibeltext, also der heutige Predigttext, sind wir an dem Punkt, wer die Bibel lese, so aus dem Losungsbuch mitverfolgt, haben wir jetzt Johannes gelesen, also Fußwaschung war, Abendmahl war. Jesus redet relativ lange zu seinen Jüngern, der Judas hat sich inzwischen verzogen. Und am Ende jetzt hier betet Jesus, ja, das sogenannte hohe priesterliche Gebet. Und da heißt es in Johannes 17, der Markus blendet uns das netterweise mal ein, dass ihr, wer möchte, mitlesen kann. Und da heißt es, nach diesen Worten sah Jesus zum Himmel auf und betete: Vater, die Zeit ist gekommen. Lass jetzt die Herrlichkeit deines Sohnes erkennbar werden, damit dein Sohn deine Herrlichkeit sichtbar macht. Du hast ihm Macht über die Menschen gegeben, damit er allen ewiges Leben schenkt, die du ihm anvertraut hast. Und das allein ist ewiges Leben, dich, den einen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ich habe hier auf der Erde den Menschen gezeigt, wie herrlich du bist. Ich habe deinen Auftrag erfüllt. Und nun, Vater, gib mir wieder Anteil an der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt erschaffen wurde. Ich habe den Menschen gezeigt, wer du bist, und zwar allen, die du aus der Welt herausgerufen und mir anvertraut hast. Dir gehörten sie schon immer, und du hast sie mir gegeben. Sie haben sich deine Worte zu Herzen genommen und jetzt wissen sie, dass alles, was ich habe, von dir ist. Denn was du mir gegeben hast, habe ich ihnen weitergegeben. Sie haben deine Botschaft angenommen und erkannt, dass ich von dir herkomme und sie glauben daran, dass du mich gesandt hast. Jesus kennt die Situation seiner Jünger sehr genau, beziehungsweise er kennt ganz genau das, was sie in naher und natürlich auch in ferner Zukunft erwartet. In naher Zukunft jetzt direkt, was ihnen bevorsteht. Wie gesagt, es ist Gründonnerstagabend hier im Text. Nach diesem Gebet gehen sie in den Garten Gethsemane. Dann kommt Judas, dann kommt am nächsten Tag die Kreuzigung und das alles. Wenn man den Text vorher anguckt: Ich habe euch das jetzt alles gesagt und getan, damit ihr Frieden habt. Ja, das ist, weil die Situation jetzt so verrückt wird, dieses Gefühlschaos, was ich am Anfang des Gottesdienstes beschrieben habe. Und er beendet seine lange Rede mit dem Satz: In der Welt habt ihr Angst. Und das ist was völlig Normales, Leute, dass wir in der Welt Angst haben. Ja. Bei allem, was passieren wird, also was die Jünger jetzt erleben müssen, die nächsten 2 Tage, es wäre komisch, wenn sie keine Angst hätten, wenn ihnen das keine Angst machen würde. Und auch bei uns heute, es gibt so viele Dinge, die uns Angst machen können und wo wir uns das auch eingestehen dürfen, dass mir Dinge Angst machen. Und wenn man in Kirchengeschichte so reinschaut oder eben auch heute liest, wie zum Beispiel Menschen um ihres Glaubens willen verfolgt werden, nur weil sie sich zu Jesus bekennen. Ja, die machen gar nichts, die machen nichts Böses oder sonst irgendwas, nur weil sie glauben. In Nordkorea kommst du in irgendwelche Umerziehungslager, wenn sie dich leben lassen. Jetzt die Tage, am Donnerstag war es, glaube ich, kam eine von Open Doors, dass in Eritrea, wo ich ein Land, wo ich eigentlich mit ganz vielen Christen in Verbindung bringe, vor allem Freikirchen gerade ganz massiv verfolgt werden. Und dann könnte ich manchmal heulen. Ich habe oben irgendwo im Schrank ein älteres Andachtsbuch stehen, das heißt mit Jesus im Feuerofen. Da berichten Menschen, also die Andachten haben Menschen geschrieben, die in Verfolgungssituationen leben. Und da spürt man das manchmal so raus, dieses, ich habe in dieser Welt Angst, das ist ein unheimlicher Kampf. Und dann aber der Nachsatz, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Den spürt man aus diesen Andachten raus, weil das Menschen sind, die haben das erfahren. Ja, die oder müssen oder sind da täglich drauf angewiesen. Den Trost, den Jesus gibt, den können wir nicht aus uns selber produzieren. An diesem Punkt sind wir jetzt. Und damit es nicht alles nur über den Kopf geht, über Verstehen, weil wir haben ja viele Wahrnehmungskanäle, viele Sinne. Und Jesus ist das bewusst. Geht Jesus hierher und betet für seine Jünger. Ja, dass es eben auch durchrutscht. Luther nennt es das hohe priesterliche Gebet. Und Jesus wendet sich an den Vater in dem Bewusstsein, jetzt ist es soweit, nur noch wenige Schritte, dass die Dinge ihren Lauf nehmen. Verherrliche mich, also gib mir Ruhm, gib mir Ehre. Und die Verherrlichung Jesu, also wie es hier im Text steht, das ist das Heilswerk Gottes, dass er das zum Höhepunkt führt. Also die Verherrlichung Jesu ist das, dass er am Kreuz ist und aufersteht. Ohne Jesus gibt es kein Heil, keine Rettung. Und es gab keine andere Möglichkeit. Also wenn man die Bibeltexte verfolgt, ich kann mir gut vorstellen, Jesus hätte es ganz anders gehabt. Und er hatte ja auch die Chance, gell? Ganz am Anfang hätte er schon ausscheren können, sagen, hey, ich weiß ungefähr, was auf mich zukommt. Ich weiß noch nicht alles im Detail, aber wenn ich jetzt vor Satan niederfalle, Matthäus 4, und ihn anbete, dann kann ich das alles viel bequemer haben. Ja, oder eben der Gedanke, steig herab vom Kreuz. Ja, wurde ja von verschiedenen Leuten gesagt, hätte Jesus die Macht dazu gehabt. Aber dann wäre die Welt nicht gerettet worden, sondern hätte er die Welt verraten. Mit Jesus bricht dann ein neues Zeitalter an. Gott offenbart sich dieser Welt, ich würde schon sagen neu. Vorher war ja ganz vieles auf Israel und die paar wenige auf der Welt, die sich interessiert haben für Gott. Gott offenbart sich neu, damit jeder zu ihm kommen kann. Vers 2, du hast ihm, also mir, dem Sohn, ja Macht über die Menschen gegeben, damit er allein das ewige Leben schenkt, das du ihm anvertraut hast. Ja, das ist das, was Jesus bringt. Und was die Leute erstmal auch enttäuschen lässt, das Leben in Ewigkeit bei Gott. Ja, wie viele in Aufnahmen, denen gibt er die Macht, Gottes Kinder zu sein. Jesus schenkt Leben. Und genau hier tappen Menschen, viele Menschen und auch Christen in eine Falle. Ja, wenn ich Jesus annehme, dann sind meine Probleme gelöst. Ja, es ist fatal, wenn man das denkt. Noch fataler ist, wenn einem das irgendjemand predigt, weil das stimmt nicht. Ja, Jesus kam nicht, um meine persönlichen Probleme zu lösen. Das ist nicht die Idee. Ja, oder wenn wir als Christen leben, die es eigentlich wissen müssten, ja, ich glaube doch an Gott, also muss er für mich sorgen und alles gut machen. Das ist ein Irrtum. Jesus ist nicht gekommen, damit es mir besser geht. Also, oder um meine persönlichen Probleme zu lösen. Er vertreibt nicht die Römer. Er sorgt nicht für Ruhe und Ordnung im Land. Sondern was Jesus tut, er vertreibt die Macht der Sünde und des Todes. Darum geht's. Jetzt bin ich irgendwie verrutscht, jetzt bin ich irgendwie raus. Wo bin ich denn? Und das ist erstmal enttäuschend. Aus Sicht derjenigen, die ihm vor 5 Tagen zugejubelt haben. Und das ist auch für mich enttäuschend, wenn Jesus nicht das das tut, was ich doch von ihm erwarte. Also was ich mir so selber so ausgedacht habe, was ich von Gott erwarte, will. Gott kann ja alles, Gott ist allmächtig und so weiter, dann muss er doch. Und Menschen wenden sich enttäuscht ab. Der Punkt ist, Gott hat Zusagen gemacht und zu diesen Zusagen steht er. Und das sind teilweise enorme Zusagen. Aber Gott steht nicht zu dem, was ich mir selber überlegt habe und zusammengebastelt habe und meine, jetzt müsste Gott darauf reagieren. Jesus kam, und das macht er hier nochmal ganz klar, bevor er gekreuzigt wird, ich kam, um ewiges Leben zu schenken, den Weg zu Gott frei zu machen. Wir haben hier dieses Plakat mit dieser Brücke. Wenn ihr euch am Anfang des Jahres erinnert, wo ich diese Brillenputztücher euch hier hinten ausgelegt hatte, mit dieser Tür. Jesus macht, öffnet die Tür zum Vater, beziehungsweise ist die Tür, dass wir reinkommen können, dass wir zu Gott wiederkommen können. Das ist das, was er tut. Jesus kam, um ewiges Leben zu schenken, um dich und mich zu retten. Wenn ich aber jetzt jemand erzähle, ja, du musst gerettet werden, du brauchst Rettung, dann fragt er mich ja, wo eigentlich? Letztendlich brauchen wir Rettung vor uns selber. Vor dem eigenen Unvermögen, zu Gott zu kommen. Ja, es ist so, der Mensch entschließt sich, gegenüber Gott ungehorsam zu sein. Und er fliegt dann raus. Ja, ihr kennt die Geschichte mit Adam, Eva, Paradies. Der Mensch trennt sich von Gott und wird ausgestoßen. Und seitdem sind alle Menschen draußen, einschließlich der ganzen Schöpfung. Der Mensch hat die Verantwortung für die Schöpfung übertragen bekommen und für alles, was er verantwortlich ist, ist in dem, was die Bibel als Sündenfall beschreibt, mit eingeschlossen. Ja, da müssen wir mal, ich möchte irgendwann die Jahre mal über die Bündnisse, die Gott mit den Menschen schließt, da wird einiges deutlich. Und jetzt kann man eigentlich anfangen zu diskutieren, ja, ist es fair, ist es gerecht? Die spannende Frage ist, würdest du es besser machen? Einer meiner Pfarrer, bei denen ich groß geworden bin, hat sehr gern die folgende Geschichte erzählt. Ein Sklave auf der Plantage geht jeden Tag auf die Plantage und meckert so vor sich hin und motzt. Wenn blöde Adam und blöde Eva nicht gewesen wären, dann wäre ich nicht versklavt worden, dann wäre ich nicht nach Südamerika verschifft worden und müsste nicht auf dieser blöden Baumwollplantage hier arbeiten. Und der Plantagenbesitzer, der bekommt es irgendwann mit und sagt zu ihm, du pass auf, wenn du meinst, du musst hier nicht arbeiten, dann musst du auch nicht arbeiten, kannst in deiner Hütte bleiben. Aber ich habe eine Bedingung. Hier ist ein Karton, den stellst du auf den Tisch. Und du darfst diesen Karton nie öffnen. Der Mann genießt erstmal seine Freiheit, geht vorbei, guckt den anderen bei der Arbeit zu, sagt, ich muss ja nicht und so weiter. Aber da war ja dieser blöde Karton. Der stand auf dem Tisch, mitten im Raum. Und mit jedem Tag wird dieser Karton interessanter. Und die Neugier größer oder die Versuchung größer, kann man ausdrücken, wie man möchte. Und irgendwann ist es soweit und er öffnet diesen Karton und schaut rein. Was glaubt ihr, was drin war? War einfach ein Zettel drin, geh in die Plantage und arbeite. Angenommen, du kannst alles machen. Und es gibt nur ein Verbot. Und es kommt dann jemand, wie es in der Geschichte in 1. Mose 3 ist, und redet dir ein, ach, so schlimm ist es doch nicht. Ja, versuch's doch mal. Was sollte schon passieren? Sollte Gott gesagt haben? Und die Schlange, Leute, und ich behaupte, das weiß jeder von uns, die Schlange in unserem Kopf, die kann sehr mächtig werden. Einmal was stehlen, einmal was mitnehmen lassen. Ja, meine Güte, was sollte da schon schlimm drin sein? Einmal Ehebruch. Och, was schadet denn das? Ist doch nicht so schlimm. Oder wie es zum Beispiel bei Salomo war, einmal dem anderen Gott opfern. Meine Güte, 6 Tage die Woche opfere ich doch Jahwe und bete zu ihm. Da ist doch nicht so schlimm, wenn ich einmal irgendwo zu Baal oder zum Moloch oder sonst irgendwas gehe. Die Liste könnte man fortsetzen. Der Punkt ist es, wir machen es nicht besser und wir würden es nicht besser machen. Weil es aus irgendeinem Grund so ist, dass die Versuchung da ist, dass das, was wir nicht tun sollen, irgendwie besonders reizt. Obwohl vielen, ich würde nicht sagen allen, aber vielen klar ist, es bringt Schaden. Und deswegen sage ich dieses, wir müssen gerettet werden vor uns selbst. Denn Sünde, das Unvermögen, Gott zu gehorchen, beziehungsweise dass wir das Unvermögen, dass wir mit Gott leben können, ist einfach da. Und die und der Versuchung nachzugeben, das liegt in uns. Jetzt ist es eine leichte Geschichte, in die Ecke zu zeigen. Also ich zeige nicht auf Tabea und Ralf, sondern die Ecke ist da. Ja. Es ist leicht, in die Ecke zu zeigen und sagen, ja, der Teufel, der ist schuld. Nee. Du und ich tragen Verantwortung für unsere Versündung, für unsere Sünde. Klar, der Teufel versucht, aber der Teufel kann nicht für dich sündigen. Er kann uns einreden, ja, so schlimm ist es doch nicht, wenn du beim Finanzamt ein bisschen rumtrickst. Aber Entschuldigung, der Teufel füllt nicht meine Steuererklärung aus. Er kann mir einreden, also schlimm ist es nicht, der Schaden da an dem anderen Auto, aber die Fahrerflucht musst du begehen. Der Punkt ist es, man könnte auch ganz andere Beispiele nehmen. Der Punkt ist es, wir suchen gerne die Schuld bei anderen, um nicht selber verantwortlich zu sein. Ja, und am Ende der Kette ist halt der Teufel oder Gott, je nachdem. Und es war schon in Israel immer wieder Thema. Ja, bei uns ja auch. Ja, dann ist es meine Erziehung. Also ich bin nicht vor allem, ist es meine Erziehung oder sind meine Gene oder sonst irgendwas. Und an zwei Stellen, Jeremia und Hesekiel, sagt Gott zu den Israeliten, was habt ihr eigentlich für bescheuerte Vorstellungen und Sprichwörter. Das steht wirklich so da, also nicht bescheuert, aber es ist so gemeint. Und da heißt es, die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne stumpf geworden. Sagt Gott, das ist totaler Nonsens. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, dieses Sprichwort soll nicht mehr unter euch umgehen in Israel. Alle Menschen gehören mir. Die Väter gehören mir, so gut wie die Söhne. Jeder, der sündigt, soll sterben. Punkt. Ja. Jeder muss sich für sich verantworten, ist für sich verantwortlich und seine Taten. Daraus will Jesus uns retten. Aus diesem Verlorensein ins Leben, aus dem Dunkel ins Licht. Dich von der Macht der Sünde, also dass du befreien, dass du nicht mehr sündigen musst, du kannst es weiterhin tun. Wir können uns als Christen auch so abstumpfen und uns Dinge einreden, dass Dinge völlig normal sind. Auch im Leben als Christen, da ist keiner von uns gefeit davor. Ja, ach, das andere Beispiel, ach, die paar Pornos. Ach, das bisschen Schwarzarbeit, das bisschen Lügen. Und es klappt prima. Wir sind spitze darin, uns selber Dinge vorzumachen. Auf Hesekiel, alle Menschen gehören zu mir, bezieht sich Jesus übrigens hier in Vers 6, das in der Markus nochmal einblendet, dir gehören sie schon immer, jetzt hast du sie mir gegeben, dass ich sie lehre. Und da erklärt dann Jesus nochmal, was das eigentlich diese ganze Geschichte bedeutet, Vers 3, dass sie dich erkennen, das ist ewiges Leben. Ja, wer mich sieht, sieht den Vater, hat Jesus drei Kapitel vorher gesagt. Und genau darum geht es. Jesus hat drei Jahre im Wesentlichen nichts anderes gemacht, als die Jünger zu schulen, zu trainieren, zu unterrichten. Das meiste, was Jesus in der ganzen Zeit sagte und tut, war mit dem Ziel, dass diese 12 und die Gruppe, die um Jesus war, dass die verstehen. Und das ist jetzt aber hier im Text ganz interessant. Jetzt ist Jesus sich sicher, jetzt haben sie so weit verstanden. Wenn ich also jetzt Kreuz und Auferstehung, wenn das vorbei ist, dann werden sie sich erinnern und die Jünger sind jetzt optimal vorbereitet. Jetzt kann ich diesen Weg gehen, denn ich habe die Aufgabe erfüllt, die du mir übertragen hast. Vers 4 und Vers 6 und 7, ich habe den Menschen gezeigt, wer du bist, und zwar allen, die du aus der Welt herausgerufen und mir anvertraut hast. Sie haben sich deine Worte zu Herzen genommen und jetzt wissen sie alles, was ich bekommen habe von dir ist. Die Menschen um ihn, also die Jünger, die haben alles, was sie brauchen, um gerettet zu werden. Und um später die Botschaft dann weiter zu sagen. Christsein ist Erkenntnis Gottes. Jesu und durch Jesus den Vater und das Herz des Vaters. Ja, ich erinnere immer wieder an dieses Thema von vor ein paar Wochen, warum Gott Putin über alles liebt, komme ich gerade immer wieder drauf. Weil das so wunderbar dieses Herz des Vaters zeigt. Also Christsein ist die Erkenntnis Gottes, Jesu und durch ihn den Vater und nicht das Einhalten von irgendwelchen Regeln oder Geboten. Das ist nicht Christsein. Ja, ich komme gleich auf den scheinbaren Widerspruch von gerade eben den Aussagen. Gebote zeigen nur, wie weit ich weg bin von Gott. Doch das Einhalten irgendwelcher Gebote und Regeln ist nicht die Lösung. Die Lösung ist Gott erkennen, ist Jesus erkennen. Solange ich in die Bibel lesen, ja, ich muss einhalten, weil es da steht, ist es immer ein Krampf. Ich muss und weh, du tust es nicht. Und deswegen ist es auch gar nicht so hilfreich, wenn man sich zu sehr erstmal mit Geboten befasst. Das ist schon mal ganz gut, wenn man weiß, was da steht. Aber wenn man gerade im Konfi-Unterricht habe ich mich da immer versucht, dagegen zu wehren, den Schwerpunkt auf die 10 Gebote zum Beispiel zu legen. Weil das ist nicht die Grundlage. Befass dich mit Jesus, erkenne ihn, erkenne sein Herz, wie er Menschen, wie Gott Menschen sieht. Verstehe, wie er dich sieht. Und dann können wir daraus erkennen, was gut ist für mich und für andere. Erkennen wir den Unterschied. Ja, ich tue Dinge nicht, weil ich muss und sonst Strafe droht. Sondern weil ich erkannt habe. Und erkennen heißt hier verstehen und im Herzen annehme. Solange ich noch diskutiere, ob Dinge richtig sind oder falsch. Ich nehme mal Beispiel aus dem Straßenverkehr. Solange ich noch diskutieren, ob ich mich an Geschwindigkeitsregeln halte oder nicht. Also wenn man längers reinfährt, sind ja die schönen Blitzer, ist ganz interessant. Gerade längers, wenn ich da drauf komme, längers reinkommt und die Autos beobachtet, bremsen sie ganz sauber auf 50 ab. Blitzer ist vorbei und dann geben sie Gas. Dann fährt man mit 65 oder 70 durch den Ort. Dann kommt ein Ausgang der Blitzer, bremst man wieder ab und fährt weiter. Das ist nicht erkennen. Es ist Angst vor Strafe, wenn ich geblitzt werde, kostet 15 oder 20 Euro. Ja, will ich nicht, also bremse ich ab. Ist aber nicht das Verstehen, Moment, da spielen Kinder und so weiter. Und es gibt Gründe. Ja. Das ist ein weltliches Beispiel für Erkennen. Ja, ein anderes Beispiel, das wäre jetzt in der Jugendarbeit oder sowas. Solange ich noch diskutiere, darf ich jetzt als 15-Jähriger mit meinem Freund ins Bett? Solange ich das diskutieren muss, habe ich nicht erkannt, sondern geht es nur darum, darf ich oder darf ich nicht? Das ist aber nicht die Frage. Und die Frage ist, was passiert mit mir? Ja? Habe ich erkannt? Oder habe ich erkannt, dass Sünde mich mehr reizt als die Liebe zu Gott? Und dann diskutieren wir gerne. Ja? Das bestätigt aber nur, ich habe nicht Jesus erkannt, sondern ich versuche, das ist ja dann das Ergebnis der Diskussion, ich diskutiere oder frage ja so lange Menschen, bis ich irgendeinen finde, der mir meine Meinung bestätigt. Und dann kann ich mein Gewissen abtöten und weitermachen wie bisher. Dann, wenn, je nachdem das Ergebnis. Es geht aber Erkennen Gottes von Gottes Herz, nicht um das Halten eines Buchstabens. Und Jesus malt uns das immer wieder ganz deutlich vor Augen, was es bedeutet, ihn zu erkennen. Die ganze, in den ganzen Gleichnissen, wo es um Himmelreich und so weiter geht, wird ja ganz viel da gezeigt. Ziel, dass wir zu Gott finden und das annehmen, was Jesus uns anbietet. Und dann mit ihm unser Leben gestalten. Am Ende bleibt da eigentlich nur eins zu sagen oder eine Frage zu stellen. Ja, das ist ja die Grundfrage des ganzen Evangeliums schlechthin. Nimmst du Jesus an? Also ganz und gar mit allem, was dazugehört. Dann hast du ewiges Leben, dann kann er dich retten. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, mach du uns immer wieder bewusst, dass wir so sehr dich brauchen, auf dich angewiesen sind. Und dass wir immer in der Gefahr stehen, Dinge, Sünde und so weiter zu verharmlosen oder uns versuchen zu lassen, um zu leben wie alle anderen. Herr Jesus, hilf du uns, dass die Gedanken, die wir haben in der Bibel und das, was wir verstanden haben von dir, vom Evangelium, das du uns freimachen willst, dass das durchsickert in uns, in unser Herz, unsere Seele, in unseren Geist, ja, in unser ganzes Sein. Ja, dass du dich in uns ausbreitest und überall in unserem Leben es sichtbar wird, dass wir zu dir gehören und deine Kinder sind. Hilft uns da immer wieder neu, Dinge auch zu erkennen und schenkt uns die innere Offenheit, uns von dir führen, uns leiten zu lassen, dass dein Geist unsere Herzen ausfüllt und uns stark macht gegenüber Versuchungen, gegenüber Dinge, die uns und dann durch uns andere wieder kaputt machen. Jesus, stärk du uns und gib du uns da täglich neue Kraft. Amen.
Bist die Quelle des Lebens und
Quelle des Lebens und von dir leben wir. Im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron, stehen wir in deinem Licht und singen. Auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir in deinem Licht und singen dir Lieder.
Jesus sagt: Ich bin. Ich bin da bei euch, beschenke euch. Zeigt, was euch einschränkt, was euch die Luft nimmt und das Leben raubt. Habt keine Angst, wenn es ans Licht kommt, auch wenn es schmerzt für den Moment. Im Licht kann es heilen. Leben einatmen, bis in die Fußzehen und in die Haarspitzen. Ich bin Leben, durch und durch. Damit verbindet euch. Das ist das Leben, das auch den Tod überlebt.
Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Verzehrendes Feuer, ewige Glut, vollkommen gerecht und vollkommen gut. Gewaltige Wasser, endloses Meer, unfassbar groß bist du, Herr. Voll Ehrfurcht stehen wir vor dir, aus Gnade dürfen wir uns nahen. Voll Ehrfurcht stehen wir hier und beten. Verzehrendes Feuer, ewige Glut, vollkommen gerecht und vollkommen gut. Gewaltige Wasser, endloses Meer, unfassbar groß bist du, Herr. Voll Ehrfurcht stehen wir vor dir, aus Gnade dürfen uns nahen. Voll Ehrfurcht stehen wir hier und beten an.
Ja, Herr, wir wollen dir danken, dass wir von dir beschützt werden und dass du immer in unserer Mitte bist, Herr. Wir wollen dir danken für alles, was du uns gibst und was wir aus deiner Hand nehmen dürfen. Und wir bitten dich jetzt für diesen Sonntag, Herr, geh du jetzt mit uns, gib uns Frieden in unsere Herzen durch dein Wort und sei du gegenwärtig.
du strahlst in unsere Nacht auf, leuchtest den Weg, lässt mich sehen. Herr, deine Schönheit lässt mich anbeten, ewig werd ich vor dir stehen. Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du nur bist mein Gott. Denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Herr aller Zeiten, du bist hoch erhaben, herrlich im Himmel erhöht. Doch voller Demut kamst du auf die Erde, zeigst, worin Liebe besteht. Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du nur bist mein Gott. Denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Herr, nie begreife ich die Last, die du am Kreuz getragen hast. Herr, nie begreife ich die Last, die du am Kreuz getragen hast. Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du nur bist mein Gott. Denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir.
Zum Segen würde ich euch bitten, aufzustehen. Unser Herr Jesus Christus, unser Vater im Himmel und der Heilige Geist, er segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen. Zwei Dinge noch. Zum einen wurde vorhin gefragt im ersten Gottesdienst, es ist ja diese Bibellesewoche jetzt, ob man eine Bibel mitbringen soll. Das kann man tun. Der Punkt ist es, wir wollen den Bibeltext in verteilten Rollen lesen aus der Verordnung für alle. Das heißt, ich werde es für die Leute, die lesen, für die sind immer für fünf Leute dann, das ausdrucken und farblich markieren, dass man dann einfach das weiß. Deswegen, man kann es nehmen zum Mitlesen, ist wunderbar. Wie gesagt, mit dem Bewusstsein, Hoffnung für alle. Herzliche Einladung an vier Abende, einfach mal Markus-Evangelium durchlesen. Markus deswegen, da kann man jeden Abend schön vier Kapitelchen lesen. Das ist dann so eine Dreiviertelstunde, ist man da durch. Und dann vielleicht noch zwei Fragen hinterher und das war's. Da herzliche Einladung dazu, immer um 19 Uhr. Und dann Ostern. Machen wir erst Karfreitag, steht zwar drauf, aber wenn ihr Bescheid gebt, wir machen ja mit Abendmahl, dass man so grob weiß, was dann an Leuten da ist, ist hilfreich. Auch wieder mit Anmeldung. Und Ostern ist ja gedacht, statt einer Osternacht, dass wir eine Osterwanderung machen. Um 6 Uhr geht's los am Schützenhaus in Lengers. Das ist, wenn man dann, wer es nicht weiß, rüberfährt nach Wölfershausen. Da in der Kurve ist das. am Bahnhof geht es ein bisschen hoch. Herzliche Einladung dazu, auch da bräuchten wir Anmeldung, weil für die Wanderer gibt es dann hier ein kleines Frühstück. Ein großes Osterfrühstück für alle können wir noch nicht machen. Da trauen wir uns auch nicht ran. Deswegen. Und dann ist aber um 10 Gottesdienst für alle bei diesem Wetter draußen. Also wenn es ein bisschen kühler ist, warm anziehen. Gell? Dass wir mit allen feiern können. So ist es geplant. Bis Mittwoch wäre es super, wenn ich es wüsste, dass ich weiß, wie viel Wurst und Käse ich einkaufen muss am Samstag. Dann immer schlecht, wenn man es dann am Samstagabend plötzlich noch 10 Leute dazukommen für die Planung. Das wäre schön. Da freuen wir uns drauf und ab Mai ticken dann die Uhren hoffentlich hier wieder völlig anders. So haben wir es zumindest mal angedacht. Jetzt einen schönen Sonntag, genießt ihn und eine gute Woche.